Im Vorwort, das möchte ich mal kurz zitieren, schreibt ihr als Redaktion: Wir gehen auch davon aus, dass Kritik, Aufklärung und antifaschistische Politik nicht ausreichen, um die gesellschaftliche Situation zu überwinden, die umgangssprachlich derzeit mit Rechtsruck oder meist mit Rechtsruck verhandelt wird. Denn Ideologien und Politiken der Ungleichheit fußen auf gesamtgesellschaftlichen Strukturen der Ungleichheit. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung, Maßgabe, die der Band mit sich bringt. Und auch die Tagung, auf die das alles zurückgeht, politisch handeln im autoritären Sog. Was war denn die Motivation sowohl für die Tagung als auch jetzt für den Band, der gerade herausgebracht wurde?
Na, vielleicht zweierlei. Das eine ist, das steht ja auch in diesem Band, dass es eine Tradition gibt, diese Tagungen zu machen. Das heißt, es gab schon mehrere. Und die eine Motivation ist einfach zu sagen, wir wollen die sächsische Zivilgesellschaft unterstützen, weiterbilden, damit sie weiterhin politisch tätig sein kann. Und da hat sich diese Tagung eingereiht und da reiht sich auch dieser Band ein. Es gab vorher schon Tagungen zum Beispiel zu institutionellem Rassismus oder zur Kritik des Verfassungsschutzes. Und konkret für diese Tagung und diesen Band standen eben sehr viele Wahlen an und wir hatten so ein bisschen die Zeit mit Pegida und viel AfD im Rücken und wussten, dass alle gerade es sehr schwer haben damit, politisch tätig zu sein, dass sie alle sehr schwer machen, dass man manchmal nicht so richtig weiß, wo es noch hinführen kann, manchmal vielleicht ein bisschen hoffnungslos wird. Und wir wollten den Fokus deswegen darauf setzen, dass wir zwar innerhalb eines, wie wir es jetzt genannt haben, autoritären Soges Politik machen, dass trotzdem darin aber politisches Handeln möglich ist, als was Denken in was Neues und als Ausprobieren von Neuem, was eben Gesellschaft so verändern kann, dass wir vielleicht auch irgendwann dahin kommen, dass diese Grundursachen sich verändern, die wir jetzt eben für Rassismus ja ausgemacht haben. Also dass die viele Ungleichheit in der Gesellschaft mitbekämpft werden muss und nicht nur die Ideologien, die Ungleichheit befürworten.
Ihr sprecht im Band auch auf der Tagung beim Blick auf die autoritären Tendenzen der letzten Jahre immer wieder vom Sog. Warum gerade davon?
Das ist ein Arbeitsbegriff tatsächlich. Es gibt im Moment keinen Begriff für diese gesamtgesellschaftlichen und politischen Verschiebungen, Veränderungen, die wir sehen. Es gibt viele Versuchsbegriffe, Rechtsruck, sagt man ja oft im Alltag, aber so ein plötzlichen Ruck ist eigentlich keine zutreffende Beschreibung. Und viele andere Begriffe sind auch verkürzt oder sie treffen dann wieder nicht alles, wie zum Beispiel Faschismus trifft einfach nicht die gesamte Bandbreite von dem, über das wir sprechen. Deswegen haben wir den autoritären Sog als Arbeitsbegriff gewählt, weil er einerseits eben eine Bewegung, eine Verschiebung bezeichnet und vielleicht durch diesen Sog auch ein bisschen deutlich macht, dass es nicht nur um ein paar wenige Akteurinnen der extremen Rechten geht, sondern dass ja auch Teile von anderen Parteien, staatlichen Strukturen und Gesellschaft quasi mitlaufen in diesem Sog und ihre Politiken auch autoritärer gestalten. Und das soll ein bisschen in diesem Sogbegriff mit rüberkommen.
Im Band gibt es unter anderem Beiträge, ich nenne mal ein paar, von Solveig Höppner, Thorsten Mense, Robert Feustel, Tobias Prüwer, also das sind zum Beispiel Politikwissenschaftler, Soziologen, die auch gerade in Sachsen schon einen Namen haben. Welche Antworten finden die denn in ihren Beiträgen, in ihrem Blick auf das Autoritäre? Welche Antworten finden die denn auf diesen autoritären Sog?
Das ist natürlich unterschiedlich, weil ja die Blicke auch sehr unterschiedlich sind. Also gerade einige Autoren gucken noch nicht so sehr auf die Antworten auf den autoritären Sog, sondern schauen sich erstmal Teile des autoritären Soges an. Robert Feustel zum Beispiel schaut ja auf präventive Polizeiarbeit, Thorsten Mense auf die Ausbreitung des Heimatbegriffs. Das ist jetzt erstmal eine stärkere Beschreibung des Sogs, während andere Autorinnen dann gucken, was ist eigentlich als Antwort möglich. Zum Beispiel Tobias Prüwer, der sich eben nochmal anschaut, wie Aktivismus so sich so darstellen kann, dass er auch in den Medien gut ankommt, dass es sozusagen leichter wird für Zivilgesellschaft und Aktivistinnen, ihre Inhalte so zu gestalten, dass sie damit in den Medien Widerhall finden, damit eben auch sie in den Medien vorkommen und vielleicht diese vermutete Überhand, die rechte Politik in den Medien hat, auch nochmal ein kleines Gegengewicht bekommen kann.
Ich schaue nochmal kurz ins Vorwort. Da heißt es auch, dass es neben einer Kritik an diesen autoritären Bewegungen auch was anderes braucht, nämlich Visionen. Und zwar Visionen für eine demokratische Zukunft in einer Gesellschaft der vielen. Du hast selbst einen Beitrag beigestellt, du bist also nicht nur in der Redaktion für dieses Buch oder in einer Vorbereitung der Tagung beteiligt gewesen und legst selbst den Fokus auf etwas, was häufig nur als Parole daherkommt, für andere aber eine Bewegung ist. Recht auf Stadt ist der Titel, also politische Praxis heißt ja oft das ist dann sowas wie eine Auseinandersetzung um bessere Wohnungen und eine Auseinandersetzung, dass die Mieten niedriger werden und dass man vielleicht das ein oder andere Haus zur Verfügung gestellt bekommt, wo man auch abseits des drin Wohnens was machen kann, also kulturell, musikalisch und so weiter. Warum findest du denn den Blick auf Recht auf Stadt da lohnenswert, wenn man quasi Visionen, wie ihr es nennt, da entgegensetzen möchte?
Ja, zum einen, weil es ganz konkrete Fragen anspricht. Du hast gerade das Wohnen zum Beispiel genannt. Das ist was, was wir uns alle in unserem Alltag betrifft und wo viele von uns was auszukämpfen haben. Und das Recht auf Stadt geht aber ja nicht nur auf so eine Kämpfe ein, wie ein bisschen günstiger zu wohnen, sondern ist tatsächlich eine Vision von einer ganz anderen städtischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in der wir solidarisch miteinander leben, unsere Belange gemeinsam aushandeln und uns deswegen auch ganz anders begegnen können als in der jetzigen Stadt, in der wir uns ja oft in einer Situation der Konkurrenz begegnen, weil wir um Wohnraum konkurrieren müssen oder weil wir im Straßenverkehr konkurrieren müssen. Das heißt, das Recht auf Stadt formuliert auch eine Kritik am Kapitalismus, an der kapitalistischen Stadt, die Ungleichheit hervorbringt, die Ungerechtigkeit hervorbringt und weiter reproduziert. Und jenseits der konkreten alltäglichen sozialen Kämpfe, die man da drin kämpfen kann, öffnet es eben auch den Blick für vielleicht einen Hauch von Utopie, also für eine ganz andere Stadt, in der wir anders leben würden.
Einer der Sätze in deinem Beitrag ist auch, dass Recht auf Stadt keine Idee sei, die zu Paternalismus oder Charity einlädt. Immer häufig oder manchmal habe ich den Eindruck, gerade bei Recht auf Stadt-Aktivisten, dass es so ein bisschen ein Hochhalten der angeblich aufgeklärten Stadt ist und auch in Abgrenzung zur angeblich oder zu manchmal auch tatsächlich reaktionären Provinz, also so einer Produktion davon. Wie kann man denn da rauskommen? Und gerade mit Blick auf Sachsen hieße das dann ja sowas wie, okay, Leipzig und Dresden, da kann man noch drüber nachdenken und der Rest ist jetzt bei Recht auf Stadt erstmal nicht mit drin. Wie würdest du denn mit so einer Reproduktionsfalle umgehen?
Das Recht auf Stadt, die Möglichkeit bietet, nicht so paternalistisch zu kämpfen, soll gar nicht in Abgrenzung zu einem ländlichen Kampf sein, sondern bezieht sich auf die Fokusverschiebung, die da stattfinden kann, ja auch nicht muss, weil natürlich gibt es auch Paternalismus in Recht auf Stadt kämpfen. Aber was möglich ist, ist eben, dass man gar nicht sagt, wir kämpfen netterweise für die Rechte von irgendwelchen anderen, sondern wir sind ja gemeinsam Städterinnen, das heißt, wir kämpfen eigentlich gemeinsam um unsere Belange. Und das ist eine Möglichkeit, anders an diese Sachen ranzugehen, als immer in der Stimme der Marginalisierten meinen, sprechen zu können, sondern man ist tatsächlich gemeinsam in diesen Kämpfen um Wohnraum und mindestens die Nachbarschaft stellt eine Verbindung dar. Und dann sind wir eben Nachbarin und meine Nachbarin hat das Problem, dass sie aus ihrer Wohnung fliegen soll und es ist nicht einfach irgendwer anders, dem ich jetzt netterweise mal helfe, sondern wir sitzen so ein bisschen in einem Boot, weil uns diese Nachbarschaft verbindet. Das ist, finde ich, eine Möglichkeit, diesen Blick zu verschieben. Die Frage nach Stadt-Land. Ja, viele sehen immer in Sachsen nur Dresden und Leipzig und vielleicht Chemnitz als Städte. Ich würde durchaus den anderen Mittelstädten auch zugestehen, Städte zu sein. Und wir haben ja im Beitrag zum Beispiel ein Interview mit Hamida Tamari aus Bautzen geführt, wo es genau darum geht, dass eben auch in Bautzen zum Beispiel Diskussionen um Anerkennung und Kämpfe für Anerkennung stattfinden, die beim Recht auf Stadt neben den ganzen sozial-ökonomischen Fragen auch eine Rolle spielen. Das heißt, ich würde das gar nicht so sehr in dieser Unterscheidung aufmachen. Was aber stimmt, ist, dass das Grundkonzept Recht auf Stadt mit einer Urbanität verbunden wird und dass für den letzten Raum vielleicht auch andere Sachen gedacht werden müssen, weil zum Beispiel diese wahnsinnige Vielfalt in dem, was mir begegnen kann, natürlich in einer großen Stadt, einer Metropole auch, was Sachsen ja auch nicht hat in dem Sinne, viel größer ist als im ländlichen Raum. Dennoch glaube ich, dass viele Ideen, die da drin stecken, zum Beispiel des nachbarschaftlichen Handelns, ja wohl auch in kleinen Städten und im ländlichen Raum gelten können.
Das sagt und glaubt Hanna Eitel, die ist mitverantwortlich für einen Band und vor allem für eine Tagung. Der Band ist jetzt erschienen, die Tagung fand schon vor einiger Zeit statt. Politisch handeln im autoritären Sog war der Titel. Ach so, minus Ungehorsam, das darf man nicht vergessen. Ist erschienen und ganz schönerweise steht es auch zum Download bereit, ist online lesbar. In diesen Tagen ganz schön, muss man also nicht rausgehen, wenn man überhaupt noch Büchereien und Bibliotheken aufsuchen kann. Veröffentlicht vom Netzwerk Tolerantes Sachsen, auch von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Kulturbüro in Sachsen. Der Tagungsband Politisch Handeln im Autoritären. So, Hanna, ich danke dir für den Einblick in den Band. Und eine letzte Frage, die ich fast vergessen hätte, wäre die, du sagst, es gab schon einige Konferenzen, blenden wir mal kurz Corona aus, aber vielleicht auch doch nicht, heißt es auch, es gibt Fortsetzungen? Wie sehen die aus?
Es gibt auf jeden Fall eine schon geplante Fortsetzung, denn der zweite Teil des Bandes, der mit Ungehorsam überschrieben ist, der hätte eigentlich letztes Jahr schon stattfinden sollen. Wir mussten leider im März die Tagung ausfallen lassen, eben wegen Corona, und haben deswegen viel Zeit in diesen Band stecken können und wollen aber diese Diskussion noch führen und haben jetzt als Ausweichtermin den 2. Juli diesen Jahres uns festgelegt. Wir hoffen, dass wir uns da live treffen können, und wenn nicht, werden wir uns zu einer Online-Konferenz treffen.